Sponsorinfo.
Hallo ihr Lieben, und mit der Hunderunde geht's auch sofort los. Doch jetzt geht's auch mit was anderem schon wieder los, und zwar der Hochzeit der Zecken und Flöhe. Und dann kommt auch immer wieder die Frage, wie schütze ich meinen Hund?
Na, das Wichtigste ist erstmal, dass ihr was macht. Zecken und Flöhe sind ja nicht nur lästig, die können auch gefährliche Krankheiten übertragen. Borreliose zum Beispiel oder die als Hundemalaria bekannte Babesiose.
Und da möchten wir euch die erste rezeptfreie zugelassene Kautablette gegen Zecken und Flöhen bei Hunden empfehlen. Front Pro. Front Pro könnt ihr ganz einfach mit oder ohne Hundefutter geben und habt dann einen ganzen Monat lang Ruhe. Also eine Tablette, ein Monat Schutzwirkung.
Dabei ist die Kautablette gut verträglich, sogar für Allergikerhunde, Hunde mit MDR1-Gendefekt und auch tragende oder säugende Hündinnen.
Auch gut, für Front Pro braucht ihr kein Rezept. Das könnt ihr ganz einfach bestellen. In Apotheken, Online-Apotheken oder sogar bei Amazon.
Ja, und wenn Front Pro euer Interesse geweckt hat, folgt einfach dem Link in unseren Shownotes. Weitere Infos findet ihr auch unter frontline.de sowie unter frontline.de/Basisinformation.
Und das hier wollte ich schon immer einmal sagen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Tierapotheker.
Sponsorinfo Ende.
Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Ihr Lieben, es ist wieder Mittwoch und das heißt, es ist Hunderunde-Zeit und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr Lieben, Lisa ist leider heute nicht mit dabei. Ihr wisst ja, Lisa geht es in letzter Zeit nicht so gut und deswegen bin ich aber auch heute trotzdem nicht allein. Ich habe mir nämlich einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen an Thomas Holzhauer, Rechtsanwalt aus Braunschweig.
Hallo Mareike, ich grüße dich.
Schön, dass du da bist. Du bist Anwalt, aber eben ein besonderer Anwalt, denn du bist Anwalt für unsere Vierbeiner, für unsere Hunde.
So ist das ja.
Das ist Wahnsinn. Ich gebe es zu, ich wusste, bevor ich auf dich gestoßen bin, sozusagen gar nicht, dass es das gibt. Wie ist das bei dir entstanden? Wie wird man Hundeanwalt?
Also letztendlich ist man ein ganz normaler Anwalt und das Hunderecht, wie es so schön allgemein heißt, kommt ja klassischerweise aus dem Verwaltungsrecht. Also es ist ein wesentlicher Bestandteil des Verwaltungsrechts. So wie es auch andere Bereiche wie Baurecht im Verwaltungsrecht gibt, gibt es auch halt diesen Bereich, der dort schwerpunktmäßig angesiedelt ist.
Und wann hast du für dich erkannt, so das ist vielleicht ein Bereich, wo ich mich auch sehe, den ich auch gerne bespielen möchte?
Naja, ich bin jetzt 25 Jahre dabei und da hat man schon viel Gutes und viel Schlechtes gesehen. Und genauso wie vor 25 Jahren Themen einfach interessant waren, sind auch jetzt nach wie vor Themen immer wieder neu am Markt, die auch bearbeitet werden wollen, wo auch Nachfragen kommen. Und so verhält es sich auch beim Hunderecht. Vor 6 Jahren ist so der Erste bei mir in der Tür gestanden und hat danach gefragt, ob ich das bearbeite. Und ich sage immer so schön, so wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, so bin ich dann auch Hundeanwalt geworden.
Wahnsinn. Also es gibt praktisch im Studium eigentlich keinen genauen Auslegungsbereich sozusagen, ich werde Hundeanwalt. Das kam einfach so und vielleicht magst du ja mal erzählen, was war denn dieser erste Fall? Wie, dass du auch gesagt hast, den nehme ich an und da sehe ich auch Chancen sozusagen, dass man das auch vor Gericht vertreten kann oder ist es überhaupt bis zum Gericht gekommen?
Also in dem Fall war es tatsächlich bis zum Gericht gekommen. Letztendlich war es so die klassische Variante, Hund beißt Mensch und die daraus sich anschließende Kette, dass die Verwaltung entschieden hat, dass es sich um gefährlichen Hund handelt, dass man dagegen Klage einreichen musste bis zum Gerichtstermin und Urteil.
Ja, Wahnsinn. Und hast du eine Ahnung, wie viele Hundeanwälte es in Deutschland überhaupt gibt?
Also gezählt habe ich sie natürlich nicht, aber es ist schon, wenn man selbst sich selbst googelt und das Thema googelt, stellt man fest, dass es in der Regel nicht jeder zweite Anwalt macht, sondern man muss häufig schon viele hundert Kilometer weit gucken und fahren, bis man jemanden findet, der sich auf diesen Bereich spezialisiert hat. Es gibt diverse Kollegen und Kolleginnen in Deutschland, die das machen, aber man belegt doch als Anwalt damit auch einen sehr exotischen Bereich, sodass auch die Mandanten nicht erwarten können, dass sie ihren Fachmann vor Ort finden, sondern auch wirklich weiter als den Tellerrand gucken müssen, um Ansprechpartner zu finden.
Was ist denn eigentlich genau im Hunderecht geregelt? Haben Hunde da spezielle Rechte? Vielleicht kannst du uns ja da mal einen kleinen Crashkurs geben, was da so drin steht.
Also Hunderecht, es steht natürlich nicht das drin, was man vermutet von der Überschrift, dass es die Rechte des Hundes sind, sondern es sind eigentlich mehr die Pflichten des Hundes. Und was mache ich mit dem Hund, wenn er sich nicht so verhält, wie er sich verhalten soll? Also es sind mehr Sanktionen gegen Halter und Hund da drin verbrieft. Und das ist halt eine andere Zielrichtung als das, was sozusagen die große Überschrift versucht, einem mitzuteilen.
Ja, zu signalisieren irgendwie so, ne? Also da steht dann wahrscheinlich irgendwie drin Maulkorbpflicht oder sowas, ne? Wenn der Hund vielleicht auffällig geworden ist.
Da steht da auch drin, letztendlich ist es so, Hunderecht ist ja Landesrecht letztendlich. Mhm. Es gibt ja nicht ein Hundegesetz, was für ganz Deutschland gilt, sondern jedes Bundesland beschließt sein eigenes Hundegesetz oder auch Hundeverordnung. Das ist durchaus unterschiedlich von der Bezeichnung her, aber vom Kern sind alle Regelungen relativ identisch. Und über allem schwebt halt immer die Feststellung der Gefährlichkeit. Das ist im Grunde genommen der Kern des Ganzen. Der Hund wird er als gefährlich eingestuft. Was immer dann der Fall ist oder wo zumindest erstmal der Verdacht im Raum steht, wenn der Hund einen anderen Hund beißt oder einen Menschen beißt, dass dann sozusagen da erstmal die Frage aufploppt, handelt es sich um einen gefährlichen Hund auch im rechtlichen Sinn? Und solche Maßnahmen wie Maulkorbpflicht und Leinzwang, das sind im Grunde genommen begleitende Maßnahmen, die aber auch schon sofort häufig von den Stadtverwaltungen, und dort wird das geregelt, meistens im Ordnungsamt angesiedelt, sofort verhängt werden, um sozusagen erstmal den Hund quasi sicherzustellen, dass er nichts weitermacht, bis dann wesentlich später überhaupt die Feststellung erfolgt, handelt es sich um einen gefährlichen Hund oder nicht.
Wie lange dauert so ein Prozess in dem Sinne? Praktisch Erstkontakt bei dir und dann Feststellung? Das ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich, aber hast du da so einen groben Rahmen vielleicht?
Es kommt immer darauf an, wie Stadtverwaltungen organisiert und aufgebaut sind. Es gibt Gemeinden, kleine Gemeinden, da sind das Bereiche, die von einem Sachbearbeiter mit einer halben Stelle bekleidet werden, quasi die nur so durchgeschleppt werden. Und dann gibt es halt größere Städte wie Braunschweig oder auch Hannover, die viel stärker aufgestellt sind zu dem Thema und auch teilweise ein oder mehrere Planstellen dafür eingerichtet haben, damit das dann auch zeitnah abgearbeitet werden kann. Die Stadtverwaltungen, die starten natürlich sofort, müssen auch starten, wenn sie davon erfahren. Und dann gehen sie natürlich in diese Prüfung, dann werden auch die Halter angeschrieben und angehört, auch zu den Vorfällen. Und da entstehen auch ganz viele Fehler, dass die Leute natürlich sehr viel dabei sind, sich erstmal zu rechtfertigen dafür, dass sie doch den liebsten Hund auf der Welt haben. Und das ist halt einfach auch schwierig, weil man denkt, mit einem guten Gespräch läuft das und man hat seinen Ansprechpartner. Aber ehe es dann soweit ist, dass eine Gefährlichkeit ausgesprochen wird, geht einige Zeit ins Land.
Hast du eigentlich Hunde oder hattest mal Hunde?
Ja, ich hatte in der Familie, haben wir drei Hunde gehabt. Augenblick habe ich keinen. Das sind auch mehr praktische Gründe, denn ein Hund ist ja nicht ein Gegenstand, den man in die Ecke stellen kann. Und wenn man einen Hund sozusagen an seiner Seite hat, dann muss man sich kümmern, will sich auch um ihn kümmern. Ja. Und ich würde im Augenblick mit der Arbeitsbelastung auch meinem Hund dann nicht gerecht werden. Mhm. Und dann wäre ich sicherlich das schlechtere Vorbild, als wenn ich sage, ich bin für die Hunde da, dann voll und ganz. Habe aber natürlich aus dieser Zeit auch meine Erfahrungen mitgenommen und sammle sie natürlich auch weiter.
Ja, jetzt hast du schon vorhin angesprochen, eigentlich um das, was es sich immer dreht, ist, ob dieser Hund gefährlich ist oder nicht.
Ja.
Ist das dann auch meistens der Grund, warum Mandanten zu dir kommen, oder hattest du auch schon sehr, sehr kuriose Fälle, nenne ich es einfach mal?
Ja, das mit den kuriosen Fällen ist eine schwierige Geschichte, denn eigentlich kommen ja die Leute mir mit echten Problemen. So diese lustigen Geschichten gibt es definitiv dabei nicht, weil letztendlich bin ich ja der Ansprechpartner bei Problemen und bei Problemen ist ja in der Regel nie was richtig lustig.
Häufig nicht, ne?
Nee, häufig nicht. Ist genauso ein bisschen wie wenn man zum Arzt geht, da geht man ja auch mit einem Problem hin, hofft auf Heilung, und hier ist es letztendlich vergleichbar. Man kommt mit einem Problem und hofft, dass man mit keinem Problem wieder aus der Anwaltskanzlei rausgeht.
Also sowas richtig Lustiges ist da noch nicht passiert.
Nein.
Wahrscheinlich. Aber wie sieht es denn aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Vielleicht kannst du ja mal uns einen Einblick geben, wie es praktisch abläuft, wenn jemand jetzt zu dir kommt, eben mit dem Problem, mein Hund hat jemanden gebissen. Was sind dann so die ersten Schritte, die du normalerweise einleiten würdest?
Ja, also am optimalsten ist natürlich, wenn der Hundehalter, die Hundehalterin noch nichts unternommen hat. In der Regel beginnt es häufig so erstmal mit einer ersten Anfrage, wenn was passiert ist, aber sie noch keine Post bekommen haben. Von der Stadtverwaltung, von der Polizei. Dann ist man sozusagen im Vorfeld der Beratung und kann schon etwas sensibilisieren. Die nächste Stufe ist, dass dann häufig entweder die Anfragen kommen mit der Beschuldigtenanhörung seitens der Polizei. Denn wenn ein Hund einen Menschen beißt, dann ist immer erstmal der Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung berührt. Das ist ein ernstzunehmender Straftatbestand. Und da ist natürlich immer erst die große Frage, wie verhalte ich mich dazu? Gehe ich jetzt zur Polizei? Gebe ich eine schriftliche Beschuldigtenanhörung ab? Mhm. Der zweite Punkt ist, wenn die Verwaltung zuerst kommt und sagt, wir haben davon gehört von einem Vorfall, wir verhängen jetzt Leinpflicht und Maulkorbzwang, dann werden die auch angehört. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Hundehalter zum Tatvorwurf, sage ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, angehört wird und sich dazu äußern kann. Wenn der Mandant so früh kommt, dass er noch nicht selbst geschrieben hat, dann kann man da viel besser agieren, indem man erstmal Akteneinsicht beantragt, dass man guckt, was steht in der Behördenakte drin und dann gezielt Stellung nimmt, weil man dann auch weiß, wer hat im Grunde genommen das Ganze angeschoben, wer hat da schon was gesagt und kann dann gezielt auch darauf reagieren. Problematisch wird es, wenn Mandanten schon selbst eine Stellungnahme abgegeben haben im Rahmen der Anhörung und hier schon Sachverhalte in die Akte der Behörde reingeschrieben haben, wo man aber im Vorfeld gar nicht weiß oder der Mandant gar nicht weiß, ob das erstens zielführend ist und zweitens erzähle ich nicht am Ende doch mehr, als dass der Sachbearbeiter in der Behörde wusste.
Mhm. Ja, ja. Ist, denke ich, immer sehr, sehr spannend, was da alles schon passiert ist. Wie ist es denn so, wie und wann hafte ich denn überhaupt als Hundehalter bei Beißvorfällen? Vielleicht können wir da ja nochmal genau drauf gucken.
Ja, beim Haften reden wir natürlich auch über das Zivilrecht und da Schadensersatz und Schmerzensgeld. Und wenn es gut läuft, haben die Hundehalter auch eine Hundehalterhaftpflichtversicherung. Wenn so ein Vorfall gewesen ist, müssen sie bestenfalls sofort der Versicherung Bescheid geben, dass es einen Vorfall gibt, dass die Versicherung sich entweder selbst mit dem Geschädigten in Verbindung setzen kann oder aber es gibt eine Schadensnummer dann von der Versicherung und der Hundehalter kann diese Schadensnummer an den Geschädigten herausgeben, damit der sich dann mit der Versicherung auseinandersetzen kann. Mhm. Es gibt aber auch die Fälle, wo Hundehalter keine Hundehalterhaftpflichtversicherung haben, weil sie glauben, die 100 Euro im Jahr sparen zu können und zu müssen. Manchmal sind es natürlich auch finanzielle Gründe, das ist auch verständlich, aber das Problem ist halt, wenn es zu einem Beißvorfall kommt, kann natürlich auch, je nachdem wie intensiv und stark der Beißvorfall ist, reden wir hierbei auch schon mehrere 1000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld, die dann als Folge drohen.
Ja, also würdest du empfehlen, so eine Versicherung abzuschließen?
Ja, unbedingt, weil die 100 Euro im Verhältnis zum Risiko das kleinere Übel sind.
Ja, definitiv. Also Taylor hat auch eine Hundehaftpflichtversicherung. Das ist schon auf jeden Fall nicht verkehrt. Gott sei Dank ist da auch noch nichts vorgefallen. Sie ist ja aber auch noch ganz jung, ist ein Welpe, wobei jetzt inzwischen Junghund, halbes Jahr alt. Aber ja, das gehört eben irgendwie dazu, ne?
Ja, letztendlich hat man der Versicherung damit gerade nichts passiert. Und in der Regel passiert ja auch nichts, was ja auch der Grund für viele ist, dass sie sagen, dann kann ich eigentlich auch darauf verzichten. Hat 20 Jahre funktioniert, aber was passiert nach 20 Jahren und am ersten Tag danach? Und dann passiert der Vorfall, dann hat man halt das Problem.
Ja, definitiv. Jetzt dürfen ja die Hunde oder können, ehrlich gesagt, die Hunde ja nicht für sich selbst aussagen und können irgendwie sagen, ach, der hat mich aber auch wirklich blöd angemacht, der andere Hund oder der Mensch. Wie gehst du damit um?
Ja, letztendlich muss man das Ganze rational betrachten. Es gibt immer denjenigen, der den Hund gerade ausgeführt hat, der sozusagen die Situation selbst wahrgenommen hat. Das kann der Hundehalter selbst sein, es kann aber auch der Ehepartner sein, der mit ihm Gassi gegangen ist, der ja nicht gleichzeitig Hundehalter ist und sein muss. Es können aber auch die eigenen Kinder sein, die mit dem Hund Gassi gehen und für mich dann natürlich als potenzielle Zeugen auch zur Verfügung stellen, weil das sind diejenigen, die den Sachverhalt so wahrgenommen haben. Und das sind meine Informationsquellen. Da scheidet dann natürlich der Hundehalter aus, der ist im rechtlichen Sinne verantwortlich. Aber wenn es um die reine Sachverhaltsbeschreibung und Informationsquelle, wenn die angezapft werden muss, dann sind das die Personen, die für mich wichtig sind.
Hast du oder lernst du in diesen Fällen eigentlich auch die Hunde dann kennen? Gehört das auch für dich dazu?
Grundsätzlich nicht. Ich lasse mir natürlich Fotos schicken, um einen Eindruck zu bekommen, was für einen Hund habe ich hier, was für einen Hund handelt es sich hier. Aber ich vermeide auch den Kontakt, das hat mehr praktische Gründe. Alle Hundehalter behaupten ja von sich und ihrem Hund, dass es der liebste Hund auf der Welt ist, was ich natürlich grundsätzlich nie in Frage stelle. Aber es kann immer diese eine Situation geben und ich muss ja auch nicht den Hund kennengelernt haben, um es letztendlich rechtlich zu bewerten und zu arbeiten. Das hat gar keine Auswirkungen, also kann ich auf den Teil auch verzichten. Zumal das logistische Problem ist, wenn der Hund aus Garmisch-Partenkirchen kommt, dann sind die Leute auch nicht bereit, 600 Kilometer zu fahren, um mir einfach mal ihren Hund vorzustellen für fünf Minuten.
Ja, das stimmt wohl. Aber ist dir schon mal ein positiver Fall in Erinnerung geblieben, der sich irgendwie dann doch noch zum Guten gewendet hat mit dem Hund?
Ja, natürlich. Es ist ja nicht immer so, dass jeder Fall, den ich auf den Tisch bekomme, da gibt es nur ein Ergebnis, nämlich, dass der Hund etwas gemacht hat. Häufig ist es tatsächlich auch so, das ist auch nicht zu unterschätzen, dass Hundehalter mit dem Hund ins Fadenkreuz der Behörden kommen Und am Ende stellt sich heraus, dass tatsächlich gar nichts gewesen ist. Dass dann ein scheinbar Geschädigter völlig übermotiviert reagiert hat oder aber ein Dritter von diesem scheinbar Geschädigten was gehört hat und dieser Dritte dann zur Polizei gegangen ist oder an die Stadtverwaltung geschrieben hat. Man muss es auch rein wirtschaftlich jetzt betrachten. Es ist für denjenigen, der an die Stadtverwaltung eine Mitteilung absetzt oder an die Polizei eine absetzt, ist das kostenlos. Und das ist halt das Problem, alles was kostenlos ist, wird dann mal schnell gemacht. Und dann gerät man auch schnell mal in ein Fadenkreuz, wo man gar nicht reingehört. Und das gilt es natürlich genauso herauszuarbeiten, dass auch Hunde nicht beteiligt gewesen sind oder gar keine Verletzungsspuren hinterlassen haben.
Und wie läuft das dann ab? Also ich weiß, datenschutztechnisch darfst du wahrscheinlich halt auch gar nicht so viel sagen, aber wie läuft das in so einem Fall ab? Bist du dann eher auch ein bisschen plakativ detektivmäßig unterwegs?
Ich gehe natürlich nicht selbst los mit meiner Schirmmütze und ermittle wie Sherlock Holmes, sondern ich gucke mir, und das ist ja halt das Entscheidende für mich, ich muss in das Blatt meines Gegners gucken, das ist entweder im Strafrecht die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft oder aber die Behördenakte, da sehe ich ja im Grunde genommen, wer sind die beteiligten Personen in diesem ganzen Konvolut an Informationen. Und da muss ich natürlich mit Mandanten besprechen, kennst du den, in welcher Stellung steht er auch zu dir? Es gibt ja auch manchmal, das kann man auch nicht am Tisch weisen, Situationen, wo ein Nachbar auf einen anderen Nachbar nicht gut zu sprechen ist und dann auch jede Gelegenheit nutzt, um den anderen Nachbar mit dem Hund auch in die Pfanne zu hauen und etwas lostritt, was gar keine Berechtigung hat, aber was erstmal losgelöst worden ist, dann muss da erstmal ermittelt werden und dann muss man da auch ganz streng gegenarbeiten.
Was empfiehlst du in solchen Situationen, wenn man gerade mal bei dem Nachbarbeispiel bleibt?
Ja, meistens sind ja zwischenmenschlich sowieso die Fronten verhärtet und viele kommen dann auch mit, da muss man Unterlassung beantragen und so weiter und irgendwelche anderen Sachen, wo ich dann sage, wir müssen das erstmal auf eine sachliche Ebene wieder runterziehen und wir können nur die Verfahren auch zum Positiven abschließen, wenn wir uns auch mit dem Verfahren beschäftigen und nicht unbedingt nur mit dem Gegner oder mit demjenigen, der das sozusagen ausgelöst hat. Sondern wir müssen in diese Akten reinsteigen und gucken, wo arbeiten wir gegen. Was dann hinterher übrig bleibt, dass wir dann uns den doch nochmal zur Brust nehmen. Das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist nicht der primäre Gedanke.
Okay. Und du bist ja jetzt Hundeanwalt. Wie sieht's aus? Gibt's Anwälte auch für Katzen, für Mäuse, für was weiß ich alles?
Ja, wir bewerben das ja ganz klar, dass es Hunderecht und Tierrecht im Allgemeinen ist. Und dazu gehören natürlich auch Katzen, Pferde und was es nicht noch für Tiere gibt. Und die kommen gelegentlich auch mal vorbei. Weniger Zielrichtungen sind schon mehr die Hunde, aber Randfragen in diesem Bereich gibt's natürlich dann auch.
Was war das kurioseste Tier, was du bisher hattest?
Ja, das waren letztendlich Haustiere wie Pferde und Katzen. Darüber hinaus ist der Handlungsbedarf auch nicht so groß, weil wenn jemand ein Reptilien hält, das ist ja nicht vergleichbar von der Stückzahl wie mit Hunden, dass überhaupt auch die Menge der Probleme dann aufploppt. Und wann beißt eine Schlange schon mal einen Dritten?
Ja.
Außer man hält freiwillig so eine Hand rein.
Ja, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Ich bin da mit Hunden schon sehr zufrieden und Katzen. Also das ist alles fein. Aber hattest du tatsächlich vielleicht schon mal einen Fall zwischen Hund versus Katze?
Nein.
Also da gibt es bisher noch nichts.
Okay. Nein, die Katze war wahrscheinlich immer schneller auf dem Baum.
Ja, da gehe ich auch sehr stark von aus. Also wir hatten tatsächlich Katze und Hund zeitgleich und bei uns war es auch genauso.
Okay.
Ja, die sind inzwischen beide tot, aber die haben sich doch immer sehr auch gejagt und haben sich immer selber sehr geärgert. Auch so dieses typische Katzenbild, so wie man gerne Katzen auch in Erinnerung hat.
Ja.
Auf jeden Fall. Dann würde ich dich gerne auch noch fragen, wie kann ich mich denn überhaupt sozusagen abseits von Versicherungen schützen, dass man gar nicht bei dir erscheinen muss? Ja. Auch wenn das natürlich schlecht für dein Geschäft ist, aber.
Ja, das ist richtig, aber ich sag's mal so, bei 10 Millionen Hunden bleibt genügend hängen und passieren einfach auch alltägliche Sachen. Es ist im Vorbeigehen, dass Hunde aufgeschreckt werden oder auch erschrecken. Letztendlich reagieren sie auch auf äußere Einflüsse, genauso wie wir Menschen auch. Wenn wir erschreckt werden, dann reagieren wir auch ganz anders, als wenn wir sozusagen die Gefahr auf uns zukommen sehen. Und das muss man dem Hund auch zurechnen, dass er auch sich erschrecken darf, dass er auch handelt, wie er handelt. Der Punkt ist, wir können noch sprechen, wir können auch Hände und Füße benutzen, um auch Gefahren abzuwehren. Der Hund hat diese Möglichkeiten schlicht nicht. Ihm bleibt am Ende das Beißen als primäre Reaktion übrig. Natürlich könnte er auch weglaufen, aber es kommt auch halt immer auf die Situation drauf an. Man kann jetzt nicht eine Schablone über jeden Sachverhalt legen und weiß dann, so muss es funktionieren, sondern man muss genau hingucken, wie ist der Einzelfall. Es sind ja letztendlich immer Einzelfälle und keine Fälle von der Stange, sondern man muss im Einzelfall gucken, wie ist die Ausgangskonstellation gewesen und was hat letztendlich zu welcher Reaktionskette geführt? Was war der Auslöser? So dass man auch hier ausschließlich eine Individualbetrachtung durchführen muss.
Ja, mir brennt es noch unter den Fingernägeln. Wahrscheinlich kannst du da auch nicht wirklich was zu sagen. Aber hast du schon mal einen prominenten Hund vertreten von einem Prominenten?
Ja, definiere prominent. Letztendlich alle Hundehalter. Ihr Hund ist natürlich der Beste und der Prominenteste.
Ja, naja gut. Ich wünschte, ich könnte da mehr aus euch rauskriegen, aber ich glaube, ich kriege da nicht mehr.
Ja, und wenn, dann dürfte ich es auch nicht sagen. Abstrakt eben. Kann ich Dinge vorstellen und umschreiben, aber keine Personen nennen.
Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Ja. Das ist ja auch richtig so und das soll auch so bleiben und das ist alles in Ordnung. Wie sieht das denn bei dir aus praktisch? Wie gehst du in solchen Situationen mit dem Menschen um?
Ja, das ist eigentlich die schwierigste Fragestellung bei der ganzen Geschichte, denn letztendlich alles, was mit dem Hund zu tun hat, findet auf der emotionalen Ebene statt. Ich sage dann auch mal zum Mandanten, dass ich in unserer Konstellation so ein bisschen der Gegenpol bin, quasi der Spielverderber, weil ich das versuche, sehr sachlich runterzubrechen auf die sachliche Ebene. Und der Mandant ist natürlich emotional auf dem maximalen Siedepunkt. Das ist aber auch ganz verständlich, denn letztendlich ja auch ein Hund ist immer ein Mitglied der Familie und wird auch als solches betrachtet und auch emotional, insbesondere emotional, sodass es auch immer ein bisschen Zeit braucht und auch die direkte Ansprache, in welcher Konstellation wir uns dann auch begegnen im konkreten Beratungsgespräch. Dass dann auch der Kopf wieder frei wird für pragmatische Lösungen und auch eine rationale Sichtweise auf den Sachverhalt. Das ist schwierig. Ich fordere da sehr viel. Aber am Ende hat sich gezeigt, wenn die Mandanten bereit sind, diesen Weg auch mitzugehen, sich da auch ein bisschen führen zu lassen, dann sind wir meistens erfolgreicher, als wenn wir nur auf der emotionalen Ebene uns begegnen.
Ja, das glaube ich. Ist schon aber auch wirklich schwierig.
Also. Das ist schwierig und das ist halt das Kunststück. Es ist noch nicht mal mehr der Hund das Problem, sondern meistens dann der Mandant.
Ja, das glaube ich. Oh Gott, ey. Ich möchte mir das gar nicht ausmalen. Also ich glaube, dass es wirklich extrem schwer ist, die Emotionen da von dem Sachverhalt in dem Moment zu trennen.
Ja, es bedarf natürlich auch einer Menge Einfühlungsvermögen, sicherlich auch Erfahrung und Empathie. Es ist natürlich mal einfach von sich zu sagen, dass man der empathischste Mensch ist. Aber ich glaube schon, dass ich in vielen Fällen die Mandanten sehr gut abhole und sie eigentlich so führe oder führen kann, dass wir am Ende dann eigentlich auch einen maximalen Erfolg davon tragen. Es klappt nicht immer, aber zumindest ist es erstmal das Rezept, um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu erreichen, damit wir am Ende erfolgreich sind.
Ja. Hattest du schon selber mal die Situation, dass nicht ein Mandant zu dir gekommen ist, sondern dass du was mitbekommen hast und dass du dann, blöd gesagt, die Visitenkarte in die Hand gedrückt hast?
Nein, Gott sei Dank nicht. Manchmal ist es natürlich so, man läuft ja mittlerweile mit einem anderen Blick durch die Stadt und sieht natürlich auch Hunde in einem anderen Licht, das ist auch ganz klar. Manchmal sieht man auch Konstellationen, wo dann schon in der Innenstadt insbesondere, wo viele Menschen sind, wo es auch enger zugeht, dass dann Hunde auch belastet natürlich durch die vielen äußeren Eindrücke auch viel sensibler sind, nicht mehr so entspannt sind. Aber dass es jetzt zu einer richtigen Keilerei gekommen ist, das ist Gott sei Dank noch an mir vorbeigegangen. Sehr das mit gut. Der Visitenkarte würde ich sowieso nicht machen. Dann wäre dann im Zweifelsfall ja auch sowieso Zeuge und müsste dann noch was zum Sachverhalt sagen. Also dann wäre man sowieso raus und das ist auch nicht das, was ich möchte.
Aber du hast mittlerweile schon einen anderen Blick für Hunde, würdest du sagen?
Ja, definitiv. Also man sieht manchmal in der Konstellation schon, derjenige den Hund im Griff hat oder nicht im Griff hat. Also wenn der Hund das Herrchen führt oder das Frauchen führt und nicht umgekehrt, dann ist da teilweise schon ein bisschen Gefahr im Verzug. Also ein Gefühl hat man dafür entwickelt. Das heißt nicht, dass es jedes Mal der Fall so ist. Aber es ist schon ein Unterschied, ob da ein kleiner Yorkshire vor einem herläuft oder dann doch die Größe einer Bulldogge. Das hat schon einen qualitativen Unterschied.
Ja, das stimmt. Jetzt ist es ja oft so, wir reden halt genau in diesem Podcast eben über Hunderassen wie auch Pitbulls oder Dobermänner und dass die eben halt ja sehr oft mit Vorurteilen nicht nur belegt sind, sondern ja auch durchaus immer wieder vorgeworfen bekommen und so weiter. Würdest du sagen, die werden zu Unrecht als gefährlich bezeichnet?
Das natürlich nicht, aber es kommt wie immer drauf an, wie der Jost zu sagen pflegt. Es sind ja nicht nur diese Hunderassen betroffen, sondern letztendlich zieht sich das durch alle Hunderassen. Denn letztendlich kommt es nicht nur auf die Hunderasse drauf an, sondern auf Herrchen und Frauchen auch. Denn das sind ja letztendlich sozusagen unsere Problemschnittstellen. Wenn Herrchen und Frauchen nicht in der Lage sind, einen Hund zu führen, dann macht der Hund natürlich, was er will. Und das ist egal, ob ich einen gefährlichen Hund habe im rechtlichen Sinn oder ob ich einen ganz kleinen Hund habe. Es ist wie Kindererziehung letztendlich, auch wenn ich meine Kinder nicht erziehe, darf ich mich nicht wundern, wenn die machen, was sie wollen. Und insbesondere das, was man eigentlich nicht möchte, aber da muss ich natürlich frühzeitig mit der Erziehung ansetzen. Letztendlich ist es mit Hunden auch vergleichbar.
Ja, wir sagen immer im Podcast, man sollte Hunde eigentlich nicht mit Kindern vergleichen, aber manchmal ist es auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass da doch vielleicht die ein oder anderen Parallelen sind.
Naja, es ist natürlich nicht eins zu eins zu übertragen, aber letztendlich, wer auf die Welt kommt, muss geführt werden und wer nicht geführt wird, macht letztendlich das, was er will.
Ja, ja, definitiv. Wie sieht es denn bei dir aus, da du ja eher wahrscheinlich eben doch auch häufiger mal diese, in Anführungsstrichen, Problemfälle an Hunden hast? Magst du Hunde noch? Also streichelst du gerne Hunde?
Ja, das ist also gar keine Frage. Ich bin ja auch hier wunderbar begrüßt worden durch den Senderhund, den Yassin. Und das war schon ein positives Erlebnis. Das nehme ich natürlich auch mit. Nein, man wird ja nicht zum Hundehasser automatisch. Nur weil es Problemhunde gibt, heißt das nicht, dass ich keine eigenen Hunde haben würde oder mag oder auch andere Hunde nicht mag. Man betrachtet einen Hund etwas anders, das ist ganz klar. Und etwas vorsichtiger, aber in der Vorsicht steckt auch der Respekt. Denn das ist nämlich auch wichtig, dass man nicht nur einfach denkt, ein Hund ist ein Kuscheltier, sondern ein Hund ist ja auch ein Lebewesen, was natürlich auch mit entsprechendem Respekt begegnet werden muss. Und natürlich, genauso wie auch ich nicht von jedem geknuddelt werden möchte und gekraut werden möchte, möchte das vielleicht ein Hund auch nicht. Also von daher ist es immer eine Phase der Annäherung, dass man feststellt, stimmt die Chemie zwischen beiden.
Ja, ja, das stimmt. Jetzt ist es ja so, ich glaube, das können wir vielleicht mal ganz plakativ nehmen als Beispiel.
Ja.
Yassin wird sozusagen 2 Wochen im Stich gelassen, weil mein Kollege Micha in Urlaub fährt. Welche Rechte hätte denn Yassin?
Ja, also Yassin hat erstmal gar keine Rechte.
Das wird ihn sehr traurig machen.
Ja, das setzt voraus, dass er natürlich ein vom Grundgesetz geschütztes Lebewesen ist. Aber es ist halt einfach so im rechtlichen Sinn, also im zivilrechtlichen Sinn, ist Yassin letztendlich eine Sache, ein Gegenstand, der einen Kaufpreis verkörpert und auch vielleicht, wenn er durch eine Hunde bis zu Tode käme, auch einen Schaden verkörpert.
Ja, okay. Also keine Chance, dass er irgendwie sagen könnte, Hundepapa muss hier bleiben.
Naja, das muss der Hundepapa auch irgendwo selbst verantworten. Und er muss auch mit dem Ergebnis leben, wenn Yassin ansonsten lieber Hund ist, aber jetzt hier im Sender jeden zweiten zwickt.
Ja, das wird er nicht machen. Er ist bei seiner Omi dann. Also er geht zu Hunde-Omi. Also ich glaube, es wird ihm sehr, sehr gut gehen. Ich glaube, der Hundepapa hat da eher ein Problem mit, aber...
Na. Dann ist die Welt ja in Ordnung an der
Stelle. Ich glaube auch. Die Welt ist in Ordnung. Die werden sich sehr vermissen über die 2 Wochen.
Ja.
Ich habe noch ein paar Fragen mir aufgeschrieben, weil ich dachte, wir könnten vielleicht so eine kleine Schnellfragerunde im Prinzip machen. Das sind so ein paar, ich nenne es einfach mal Fälle. Und du würdest sagen, im Fall, was man da vielleicht kurzerhand schnell auch machen kann.
Ja.
Okay, dann ist meine erste Frage, wie kann ich gegen behördliche Auflagen wie Maulkorbzwang oder Leinenzwang vorgehen?
Also grundsätzlich meine Empfehlung, auch wenn ich damit mein Geld verdiene, aber unabhängig davon, sollte man sich immer eines Fachmanns bedienen, dorthin gehen und über den viele Sachen in die Wege leiten. Denn ein Fachmann weiß, was er zu tun hat, damit man auch selbst das Gefühl hat, dass einem der Boden nicht unter den Füßen weggezogen wird.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass man sich einen Hund neu geholt hat, neu gekauft hat, wahrscheinlich auch einen Welpe, und es stellt sich heraus, der ist krank. Welche Rechte habe ich da vielleicht?
Da sind wir natürlich dann wieder im Zivilrecht und da gilt das ganz normale Kaufrecht und hier hat man auch die Möglichkeit nachzubessern oder Schadensersatz zu verlangen oder auch durchaus bis hin zur Rückgabe des Hundes vorzugehen.
Wären auch Tierarztrechnungen, dass man die geltend macht, wäre das möglich?
Ja, wenn die Tierarztrechnungen im Zusammenhang mit dem quasi Mangel stehen und die notwendig waren, um diesen Mangel zu beseitigen, dann sind die Tierarztrechnungen genau der Schadensersatz, der geltend zu machen ist.
Welche rechtlichen Schritte kann ich denn unternehmen, wenn der Vermieter, das ist ja häufig in Großstädten riesiges Thema, die Hundehaltung untersagt?
Also ein Blick in den Mietvertrag erleichtert erstmal die Rechtsanwendung. Und häufig gibt es dazu schon eine Regelung, dass dann drin steht, dass ein Hund nur mit Genehmigung des Vermieters zu halten ist. Oder es gibt gar keine Regelung, dann muss auch eigentlich keiner gefragt werden. Interessant sind dann die Fälle, wo drin steht, der Vermieter muss gefragt werden und einem selbst wird die Hundehaltung untersagt, aber ein anderer Mieter hat wiederum einen Hund schon genehmigt bekommen. Das birgt natürlich das Konfliktpotenzial, was es eigentlich gilt, im Vorfeld zu vermeiden. Aber da entstehen natürlich Fragen.
Ja, und wie sieht es aus? Was sind denn meine Rechte, wenn es zum Beispiel zur Wegnahme durch das Veterinäramt kommt?
Also bis es zur Wegnahme kommt, das ist auch ein Irrglaube. Viele Hundehalter denken, wenn sie das erste Mal in den Fokus geraten sind, dass sofort die Wegnahme als nächste Maßnahme im Raum steht. Das ist nicht der Fall. Erkläre ich auch ganz kurz gleich, warum. Natürlich kann ich auch hier das gleiche Prozedere, Akteneinsicht nehmen, gucken, was ist überhaupt die Argumentationsgrundlage, was ist der Sachverhalt, der dazu geführt hat, dass ein Hund weggenommen wurde. Der Punkt ist, ein Hund wird ja nicht einfach so weggenommen. Häufig sind die Mandanten, wo eine Hundewegnahme im Raum steht, ist der Hund schon häufiger auffällig geworden. Oder auch der Hundehalter, die Hundehalterin im Zusammenhang mit dem Hund. Das ist schon mehrere Beißvorfälle gab oder im Nachgang mehrere Beißvorfälle bekannt wurden, dann kann auch im Einzelfall sich ergeben, dass der Hundehalter nicht geeignet ist zum Halten von Hunden. Und das führt dann dazu, dass dann auch eine Anordnung erfolgt, dass der Hund weggenommen werden muss. Das sind aber nur Ausnahme und die ist dann sozusagen der letzte Schritt, denn die Konsequenz ist, dass dann die jeweilige Stadtverwaltung erstmal einen Platz für den Hund im Tierheim suchen muss. Und wenn Sie den Platz gefunden haben, dann müssen Sie auch diesen Hund erstmal bezahlen, also sozusagen Kost und Logis bezahlen und gehen damit in die Vorleistung. Das geht natürlich erstmal zulasten der Stadtkasse. Und wenn der Hundehalter selbst über kein ausreichendes Vermögen oder Einkommen verfügt, bleibt es dann in der Stadtkasse hängen. Und die Stadtverwaltung hat dann sozusagen eine Ausgabeposition, kriegt das aber das Problem nicht so schnell gelöst. Man kann ja nicht jeden Hund einfach per se einschläfern, nur weil er was kostet, sondern bis das rechtlich geklärt ist, müssen sie den Hund durchfüttern. Und das kann dann auch schon mal in die Tausender gehen.
Ja, Wahnsinn. Was sagst du denn zum Hundeführerschein?
Halte ich für vollkommen richtig. Letztendlich zwingt es ja jeden Hundehalter, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und sensibilisiert auch einen. Das wäre genauso, wenn man einfach, nur weil man Auto fahren kann, gleich Auto fahren kann. Auch da braucht es Regelungen oder auch eine gewisse Sensibilisierung für den Bereich, wo ich mich zukünftig drin bewege. Genauso ist es beim Hundehalter auch. Nicht jeder weiß ja, in der Schule gab es das Schulfach ja nicht, Hundehaltung leicht gemacht.
Leider nicht, nee.
Sodass natürlich der Wunsch nach einem Hund sehr ausgeprägt ist, der Wunsch, sich aber damit zu beschäftigen, bevor ich ihn mir kaufe, sehr übersichtlich ist. Und somit ist dann der Hundehalter im Vorfeld gezwungen, sich damit zu beschäftigen, um zumindest präventiv zu vermeiden, dass später Probleme auftreten, die man hätte im Vorfeld vermeiden können.
Ja, ich finde das auf jeden Fall auch nicht verkehrt.
Ja.
Also, haben ja aber leider nur nicht alle Bundesländer. Und ist ja dann auch noch von Bundes zu Bundesland auch noch unterschiedlich.
Genau.
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Kann man auf jeden Fall noch ausbessern, glaube ich.
Da sind wir noch nicht am Ende der Diskussionsrunden.
Vorhin hatten wir schon mal den Tierarzt angesprochen. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich denn bei einer Falsch- oder Fehlbehandlung beim Tierarzt?
Ja, letztendlich ist es genauso wie bei Menschen auch. Wenn der Arzt einen falsch behandelt, die falsche Diagnose stellt, die falsche Medikamente verordnet und entsprechend auch eine Folge sich daraus ergibt. Nicht jeder Fehler führt ja auch zu einer Folge. Da muss man gucken, was ist das für eine Folge? Was hat der Hund dadurch erlitten, dass der Arzt etwas scheinbar falsch gemacht hat? Wie gesagt, nicht jedes Handeln ist ja automatisch falsch, sondern es muss ja zu einer nachteiligen Folge geführt haben. Das heißt, dass der Hund nicht geheilt worden ist, sondern vielleicht durch die falsche Dosierung eines Medikaments zum Beispiel daran verstorben ist. Oder zumindest ganz andere Schmerzen auch erleidet. Sterben ist ja immer das Maximale, was man sozusagen erreichen kann. Aber es gibt ja auch sozusagen andere bleibende Schäden. Und da muss man aber auch dann beweisen, dass dann die Falschbehandlung letztendlich ursächlich für den Schaden gewesen ist. Und das ist natürlich schwierig, denn wiederum der Hundehalter, die Hundehalterin sind ja keine Tierärzte in der Regel und können das ja so gar nicht beurteilen, sodass man am Ende auch hier, wenn sich die berufshaftlich Versicherungen sträuben und man würde in ein zivilrechtliches Verfahren gehen, auch hier ein Sachverständiger feststellen müsste, ob die Behandlung letztendlich zu dem Schaden geführt hat.
Okay. Und jetzt geht die Liebe ja vom Menschen für den Hund ja oft sehr, sehr weit und sehr, sehr tief. kann ich denn meinen Hund als Erben einsetzen? Das hört man ja immer wieder von irgendwelchen Prominenten. Ich habe da Karl Lagerfeld im Kopf, der seine Katze Choupette hieß ja, glaube ich, dass die mitgeerbt hat. Wie ist das in Deutschland oder ist das auch Ländersache?
Also die Frage wird mir das erste Mal gestellt hier und heute, aber ist eine interessante Frage, aber ich habe das schon in anderen Fällen auch mal so gehört. Letztendlich ist ja keine eigene Rechtspersönlichkeit, also insoweit kann man da auch nichts vererben.
Okay. Lustig, dass das in anderen Ländern geht, ne?
Ja, das ist halt einfach dem Rechtssystem geschuldet, der gesellschaftlichen Entwicklung oder wie wollen wir einen Hund betrachten. Entsprechend sind die Rechtspositionen, in die in einen Hund hineingehoben wird oder verbrieft wird, natürlich unterschiedlich.
Stelle ich mir aber auch sehr lustig vor, wenn so ein Hund zu dir ankommen würde und sagen würde, ich würde jetzt gerne mein Erbe geltend machen.
Ja, aber der Hund muss ja auch die Möglichkeit haben, auszudrücken, dass er das Erbe nicht antreten möchte.
Ja, auch das.
Dann wäre ja im Grunde genommen die Folge, dass man ja auch einem Hund Schulden vererben könnte und er könnte sich nicht dagegen wehren. Das wäre natürlich auch nicht sehr zielführend.
Ja, ja. Setze deine Pfote hier drunter. Kauf gleich noch eine Waschmaschine mit.
Genau. Wofür auch immer.
Ja. Thomas, vielen, vielen Dank. Schön, dass du heute da warst. Gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt heute. Es war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne.
Auch für diese etwas andere Hunderunde-Folge mal. Ja, und ich hoffe, dass wir uns nur in diesem Kontext nochmal wiedersehen.
Dankeschön für die Einladung. Ich war auch sehr gerne hier in Hannover vorbeigekommen.
Sehr schön.
Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.